Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich sitze hier mit der Patti Basler in einem Büro vom Casino Theater Winterthur. Patti hat gerade einen Auftritt gehabt im Kaiserschmarrn, wo
Richtig.
Sie natürlich ihre wunderbare Zusammenfassung machen. Also, Patti hat geschafft und ich komme auch vom Zirkus. Ich komme von Schaffhausen und habe dort so eine Nachmittagsvorstellung.
Du hast schaffen sogar im Namen von der Stadt, wo du warst.
Schaffhausen, genau.
Du hast dich quasi dort rausgeschafft, wieder auf Winterthur. Ich bin immer noch da.
Du bist bereits an der Riem und an der
Wortspiel. Ja. Das ist eine Krankheit. Ich habe ja meine Diagnosen einfach zum Beruf gemacht. Es ist ja nicht so, dass das irgendetwas Attraktives wäre, sondern es ist ja störend im Alltag.
Ja, ich habe Therapie bei mir ja unnötig gemacht durch den Beruf.
Ja, du hast ja Therapie als Beruf. Also ich meine, du hast ja Jacobo Müller in Therapie jetzt ein Jahr lang gemacht. Und hast noch damit Geld verdient.
Nein, das war ein Titel von der Wien. Eben zum Geld verdienen ist das
Richtig.
Ein Titel.
Eben.
Aber ich meine, dass meine gesamte Tätigkeit, oder, ist nie nötig gewesen, dass ich irgendwo zu einem Shrink.
Ja, der Shrink ist schon unser Publikum, oder? Also, sind wir ehrlich?
Das meine
wir
ich
sind ja alle, ja, wir sind ja alle Mobbingopfer.
Ich kann es nicht so wahnsinnig brillant können formulieren, wie du das jetzt gesagt hast.
Ja.
Der Shrink ist unser Publikum. Patti hat noch einen Drink vor
sich. Ich bin auch schon betrunken, um ganz ehrlich zu sein. Sonst würde ich das ja gar nicht machen. Ich habe mir ja die ganze Sache ein bisschen schön trinken. Mein Interviewer habe ich mir ein bisschen schön trinken. Aber so geht es. Also ich sehe dich jetzt auch ein bisschen doppelt. Jetzt kannst du mich fast aufwiegen. Also, oder?
Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Eine Frau rumzukriegen mit Alkohol. Das ist mir jetzt bei dir mal gelungen.
Ja, eben. Das hast du ja noch gar nie geschafft. Eigentlich. Aber für den
Was habe ich noch nie geschafft?
Eine Frau mit Alkohol? Dass eine Frau dich schön getrunken hat, hast du mal hergebracht?
Mit Alkohol sie abzufüllen und dann, komm, lassen wir das jetzt. Das ist jetzt ein scheisser Anfang.
Nein, ich finde das ein wunderbarer Anfang, fruchtbarer Anfang für eine lange Freundschaft und Beziehung.
Du lallst ganz ein bisschen.
Ja, eben. Ja, aber das merkt natürlich ein Profi wie du.
Aber
das,
weißt,
das Publikum würde das nicht merken.
Nein, weißt, es macht dich so
menschlich, gell?
Weich, so sensitiv. So, du
weich bin ich ja einen Weg.
Das weiß ich, ja.
Ich bin mehr Software als Hardware.
Ich habe gedacht, dass du das jetzt zeigst, weil du kommst immer schnell darauf zu reden, auf deinen Körper.
Ich habe auch davon viel, viel mehr als du. Also von meinem Körper.
Ja, aber um darauf zu reden kommen, das machst du relativ schnell.
Es ist so, dass ich natürlich sehr gerne Ironie habe und ich tue aber gar nicht so gerne auf anderen Leuten rumhacken. Also vor allem so persönlich. Natürlich, Politiker sind ausgenommen, die sind gewählt von uns. Wir zahlen die mit unseren Steuergeldern, sie haben eine gewisse Macht. Und dort muss man natürlich auch die angreifen. Aber sonst habe ich wahnsinnig gerne Ironie und dann macht man auch Selbstironie. Und was verstehen alle Leute, wenn man den eigenen Körper ein bisschen sich darüber lustig macht? Das ist relativ einfach so als Einstiegsdrogen, oder? So zum Connection schaffen mit dem Publikum. Jetzt am Radio oder bei einem Podcast geht ja das leider nicht, oder? Aber ich bin ja froh, dass inzwischen viele Menschen auch wissen, wie ich aussehe. Und darum geht es, oder?
Also Ironie, du bist ja Lehrerin und Erzieherin. Also
nein, nicht Erzieherin, Erziehungswissenschaftlerin.
Okay, Erziehungswissenschaftlerin. Ja. I'm so sorry.
Hast du einen Unterschied?
Genau.
Das eine ist Praxis, das andere ist Theorie.
Lass mich jetzt aber meine Frage stellen, du wieder weißt, gell? Die Zeichen, die sie jetzt macht, sieht man glücklicherweise jetzt nicht
in dem Podcast. Es ist obszön.
Ja, die sieht man jetzt glücklicherweise.
Ja. Es ist auch schon,
aber du hast von Ironie geredet vorher. Mhm. Und es gibt ja das berühmte Zitat, Blickleser und Kind verstehen keine Ironie. Und das will ich jetzt den zweiten Teil ein bisschen beleuchten. Kind verstehen keine Ironie.
Das stimmt.
Kannst du kannst nicht als Lehrer Ironie...
Also nein, es ist so, es gibt... Alter, wo die Kinder Freude haben an Ironie, wenn sie mit Wortspiel und Reim, und das mache ich ja viel, Wortspiel und Reim, das haben so 5, 6, 7, 8-Jährige, haben wahnsinnig Freude, oder? Die sagen, sag mal Herd, du bist ein Pferd, und ich nerv mich dann einfach, weil es Pferd sagt, anstatt Ross, weil man ja in der Schweiz Ross sagt, aber das ist ein anderes Kapitel. Und dort haben die noch Freude, aber die verstehen natürlich den tiefen Sinn nicht. Die sehen einfach den Witz, den Wortwitz, aber Doppelbödigkeit nicht. Und nachher wird es schwierig. Und dann so ab 11 oder so verstehen sie dann langsam Ironie. Das ist wirklich so ein Alter. Mit 11 da fängt man an zu abstrahieren. Und für Ironie braucht es ja eine Abstraktionsfähigkeit. Und die ist eigentlich erst mit etwa ungefähr 11 gegeben. Bei den Mädchen manchmal ein bisschen früher, bei den Buben ein bisschen später. Ist nicht bei jedem Kind gleich. Und dann ist aber das Problem, dass Kind oder eben Teenies dann in diesem Alter, so Pubertierende, die haben null Selbstironie. Wirklich nicht. die sind unglaublich sensibel. Und wenn du auf ihre Kosten einen Witz machst, das ist ganz, ganz schlimm, vor allem wenn sie bloßstellst vor ihren Peers, oder von den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.
Denen, wo sie zusammen kichern.
Genau, richtig, richtig. Und ihre Peers werden in diesem Alter unglaublich wichtig. Die sind plötzlich viel wichtiger als die Eltern. Vorher sind die Eltern Götter und allwissend und alles.
Die Eltern fallen irgendwo in eine Depression, weil sie liebe Töchterli plötzlich einfach sie nicht mehr
plötzlich
als erste.
Plötzlich viele Kolleginnen viel lieber hat. Und sogar wenn die Mami sagt, ah, ich bin die beste Kollegin von meiner Tochter, das geht nicht.
Das ist, glaube ich, sowieso ein Irrtum, oder?
Das ist ein riesen Irrtum. Das
aber das kann
nicht
wieder werden nach der Pubertät.
Das kann wieder werden. Ja, aber die Kinder, die sind ja unglaublich sensibel. Ja, bei mir und meiner Mutter ist das also meine Mutter. Ich meine, bitte sehr. Meine Mutter lässt dir das zum Glück nicht. Das ist bei Watson, das ist Internet. Sie ist ja digital native, sie ist eher digital naiv, aber das macht nichts. Also, liebe Mutter, wenn du das hörst, ich habe dich unglaublich gern, wirklich, wirklich. Du hast mir das Leben geschenkt, also nur schon für da muss man dich einfach lieben. Aber meine Mutter hat das zum Glück nicht gemacht, weil ich bin auf dem Bauernhof gross geworden und dort sind die Rollen eigentlich noch klar gewesen. Die Eltern haben gearbeitet, die Kinder haben auch gearbeitet. Also es haben eigentlich einfach alle gearbeitet. Und es war keine Zeit gewesen, zum besten Kollegen voneinander.
Also du bist eine klassische Bauerntochter. Ja. Ich habe bis jetzt eine gehabt, die auch mit ihrem Podcast also macht, mit dem Mona Fetsch.
Was meinst du jetzt? Ich habe eine gehabt.
Du gleitest immer wieder ins Licht ab, das Zöne ab.
Weißt, ja, aber weißt, du, es ist zwei also groß, am Morgen, liebe
du, Victor. Nein, das machst du 24 Stunden. Lass mal,
aber das wissen jetzt die Zuhörer nicht. Das musst jetzt du denen nicht verraten, dass es bei mir immer so ist. Okay. Ich bin vom Bauernhof, sorry. Ich bin mit Fruchtbarkeit umgeben.
Ich wollte sagen, ich habe schon...
Mona Fetsch. Mona Fetsch und ich, wir sind sehr seelenverwandt. Wir verstehen uns wahnsinnig gut.
Es geht doch, hättest du das gerade als erstes können sagen jetzt, oder? Ja. Mit dem Umweg
über, sorry, ich bin Slam-Poetin. Du musst dich präzise ausdrücken bei mir, sonst wird es dir nachher um die Ohren gehauen. Das ist einfach so.
Gut. Du haust ja nicht mir um die Ohren, sondern dir.
Nein, ich bin sprachsensibel. Nein,
nein,
machst du gar nicht.
Also, wie war das jetzt mit deiner Mutter? Also, die haben einfach geschafft.
Wir haben geschafft. Meine Mutter hat geschafft auf dem Hof, mein Vater hat geschafft auf dem Hof, meine Großmutter hat geschafft auf dem Hof, meine Schwester hat geschafft auf dem Hof. Du hörst, mein Vater war der einzige Mann, weil die Kühe sind ja auch einfach weiblich waren, Katzen auch, weil die Kater hat man abtun. Mit anderen Worten, ich bin in einem Frauenhaushalt und Frauenhof gross geworden. Ich war bis etwa 20 überzeugt gewesen. Männer, die haben zwar Muskeln, aber...
Aber sonst sind sie nicht nötig.
Ja, ich habe ja auch gewusst, ich meine, so ein Röhrli von der Eidgenössischen Besamungsanstalt Mülligen, Swiss Genetics, das reicht für 500 Kühe. Mhm. Oder?
Also, das geht ja also bei Männern auch.
Natürlich, natürlich. Mhm.
Da hat man viel Stress, weniger, denkst du, oder? Wahrscheinlich,
wahrscheinlich, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht lustig.
Ja, also, das nicht, aber es muss auch nicht immer lustig sein.
Ja gut, jetzt ich, wo doch auch ein bisschen davon leben und du ja auch, dass die Leute manchmal lachen an uns, ist es vielleicht schon noch wichtig, dass es zwischendurch ein bisschen lustig ist.
Ja, aber jetzt gerade beim Besamen.
Das Besamen ist ja schon auf eine Art in seiner Absurdität in wahnsinnig lustig.
Ja.
Gut, vielleicht nicht für Kuh, aber...
Nein, man hat doch, wie heisst das eigentlich, das Möbel, weißt, wo man den Stier dran anführt, damit er seinen Samen abgeben kann. Mhm. Hat das eigentlich einen Namen? Das ist so ein Möbel, gell?
Ja, das ist so ein Möbel. Also man kennt ja vor allem den Torbogeneffekt, sagt man dem Torbogeneffekt. Das ist etwas, was sich eben so bückt wie ein Torbogen, so eine Form hat wie ein Torbogen.
Und dann wird er
wird besprungen von einem Stier. Weil, was ja auch noch gut ist, bei einem wirklichen, echten Torbogen, bei einem gemurten, er säckelt nicht davon. Das ist ja das Schöne, oder? Bei so einem Torbogen.
Und also, darum, das ist also im Gegensatz zu Weibli.
Im Gegensatz zu Weibli, die vielleicht gar nicht wollen, oder?
Genau. Ist auch bei den Menschen ja manchmal so.
Ist auch so.
Könnte man dann bei den Menschen auch mit einem Torbogen etwas lösen?
Möglicherweise, also es gibt es ja schon. Also es gibt ja jetzt die Sexroboter, vor allem aus Japan.
Sind die aktiv oder passiv? Oder gibt's beides?
Die kannst du ja dann eben programmieren, ob sie aktiv oder passiv wird. Ich weiss jetzt nicht, du als Mann, was würdest du, wie würdest du programmieren wollen?
Ja, also, kommt drauf an. Ich kann mir beides vorstellen.
Ja? Sollte es dann auch können reden?
Ja, das wäre, also das ist ja auch, das kommt auf Präferenzen drauf an. Man will
aber
reden,
was wäre jetzt deine Präferenz?
Dirty Talk
zum Beispiel. Dirty Talk? Ja. Auf Japanisch dann?
Vielleicht, es klingt noch gut, ja.
Ja, kannst denn du Japanisch?
Ich bin im letzten Jahr in Japan gsi, habe aber nicht Dirty Talk gemacht, überhaupt kein Talk auf
Japanisch. Und hast auch keinen Sexroboter mit heimgenommen?
Nein, nicht. Aber ich habe einen Roboter getroffen dort, aber nicht einen Sexroboter.
Ja. Und was hat er gemeint? Hat er auch
der hat nicht geredet, viel oder? Können. Nein, der hat nicht viel können. Aber das ist eigentlich ein Nebengeweis. Nein, ich habe mich da mit dem Besamen, wenn man das bei den Menschen auch machen würde,
ja.
Auch so ein Möbel, wo man Männer könnte anführen und dann...
Das gibt es ja schon. Also, die Männer brauchen ja nicht einmal ein Möbel. Die haben ja zum Glück eine Imagination und Fantasie, ja. und irgendein Porno oder ein Heftchen oder ein paar Bilder länger.
Ja, aber das schon. Mit dem Möbel würde mir besser gefallen. Irgendwie. Das also hat so etwas archaisch. Nicht
hättest du gerne ein Möbel?
Ich rede nicht immer von mir. Weißt?
Ja, aber du bist ja ein Mann.
Kathi, du bist eine Frau und du redest immer gerne von dir.
Das ist so, ja. Weil ich kann mich ja nicht in andere Frauen versetzen, wohingegen die Männer, die können sich ja in die Frauen versetzen.
Stell dir mal, wie das
wenn auch nur mit einem kleinen Teil von sich. Sie sich können in die Frauen versetzen. Mit dem frontalen Stirnlappen zum Beispiel.
Wie würde das aussehen, wenn du dich in eine andere Frau würdest versetzen?
Also wenn du eine Frau wärst, ich hätte nicht Platz in dir.
Das meine ich ja mit dem.
Ja.
Aber
ja,
gut, das dass du so. Noch ein bisschen klar ausgedrückt hast.
Ja,
gut,
ja.
Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind bei deinem Bauernhaushalt stehen geblieben,
richtig,
wo du
aufgewachsen bist. Richtig.
Dort hast du müssen mitschaffen, eben wie das so ist bei den Bauern. Und dann irgendwann einmal hast du wollen, was machen? Hast du einfach wollen, du bist in die Schule, du hast
Gymi. Ich bin im Fall unglaublich gerne in die Schule. Weil die Schule, und das ist einfach ein Tipp für alle Eltern, macht euch ein Zuhause relativ unattraktiv für Kinder. Da gehen sie unglaublich gerne in die Schule. Ich bin wirklich gerne in die Schule.
Weil du dort nicht arbeiten musst.
Ja, weil daheim habe ich ja nur so Krise gönnen, das ganze Jahr. Krise gönnen, Krise gönnen, Äpfel gönnen, Zwetschgen gönnen, Äste auflesen, Äste abschneiden, Äpfel ausdünnen im Frühling. Es hat eigentlich nichts anderes gegeben als die huren Obstanlage. Und zwischendurch noch sonst noch auf dem Acker oder dann im Stall. Im Stall war ich noch am liebsten. Dort hat es wenigstens Leben gehabt, dort hat es Kühe gehabt. Dort hat man können zwischen den Kühen oder zwischen dem Strau ein bisschen schlafen zwischendurch.
Hast du zu diesen Tieren eine Beziehung gehabt?
Ja, aber eine typische Bauernhofbeziehung, so eine Nutztierbeziehung.
Also nicht eine Kuschel- und nicht eine Jö-Beziehung?
Ich kann schon, mal, natürlich. Also, wenn das erste Mal so ein kleines Kälbchen, wenn dem die Hand ins Maul hast und es daran suckeln oder... Du hast ein kleines Büseli, das frisch auf die Welt kommt. Natürlich, das ist ein herzig. Ja, das ist das Kindchenschema. Da springt man einfach an drauf als Mensch. Das ist ja auch gut so. Aber man hat natürlich schon, man weiss, wir melken jetzt die Kühe melken und die Kälbli, wenn es Munneli sind, sind sie halt eben wirklich nicht so wichtig. Dann werden sie gemästet und nachher gegessen. Und ich habe dann auch die gerne gegessen. Die waren auch fein gewesen. Und ich habe immer noch genau den Bezug zu den Tieren. Ich finde Tiere etwas Tolles, wirklich wahnsinnig. Aber ich bin das, was man Speziesistin nennt, oder? Ich bin wirklich, ich sage, human first und nachher kommen Tiere. Also ich könnte mir nicht Haustiere zulegen, zum Beispiel so im Sinn von als Freunde oder als Kuscheltier. Könnte ich
ein
wirklich
Hund.
Nicht. Nein,
nicht.
Nein.
Katz?
Nein.
Nicht? Wieso nicht?
Die einzige Haustiere.
Willst du es einfach fressen, dann, oder wie?
Genau.
Also, du kommst Hunger rüber, wenn du einen Hund und eine Katze
hast. Nein, aber jetzt hättest, ehrlich, Hunde und Katzen, die horen noch mehr als Menschen. Also wenn ich jetzt schon
aber
muss mit
sind
anderen Menschen...
Aber Katzen als Menschen. Sie schmecken da besser als Menschen häufig.
Katzen? Ja, aber nicht, wenn sie gegackelt haben.
Ich gehe ja nicht am Füttchen schmecken von der Katze. Aber wenn sie eine Katze heimkommt...
Aber was willst du denn mit so einer Katze? Was machst du denn mit dieser Katze? Hast du eine Katze?
Ich hatte ja, zwei Katzen.
Und was machst du denn mit dieser Katze? Streicheln?
Ja, auch. Und Freude hat daran. Ist einfach, was machst du mit einem Kind? Streicheln?
Ja, aber das Kind kannst du ja erziehen.
Für viele Leute ist ja das eine Familie.
Ich verstehe, ist Menschen, die aus irgendwelchen Gründen keine andere Menschen bei sich haben. Vielleicht haben sie ein Kind wollen oder möchten gerne Kind und können keine haben oder sie finden keinen Partner und sie haben wirklich keinen Mensch, der ihnen körperliche Nähe gibt. Da kann ich es absolut verstehen, dass man dann sich ein Haustier zulegt, wo man sich irgendwo die körperliche Nähe, die
ja, aber das ist jetzt so eine rationale Überlegung.
Natürlich,
ja. Ich verstehe, ich habe kein Kind und ich tue mir jetzt das überlegen, ich tue mir ein Haustier zu.
Aber das ist ja sehr oft der Fall.
Nein, du siehst doch, manchmal passiert doch das. Nein, häufig passiert das so, wie du das jetzt geschildert hast auf dem Bauernhof. Wenn du das Kindli-Schema siehst und das herzig findest und denkst, oh komm, das nehme ich zu mir und dann wohnt es halt bei dir. Das passiert ja häufig so.
Ich habe das natürlich, als Kind habe ich das auch. Ich habe sogar unsere Mäuse, also ich habe mit den Mäusen habe ich einerseits Geld verdient, indem ich sie getötet habe und dann die Schwänze auf die Gemeinde gebracht habe. Dann habe ich 20 Rappen bekommen. Andererseits habe ich dann einst auch mal eine lebige Maus gefangen und habe gefunden, ist die herzig und die wollte ich jetzt zähmen. Und dann habe ich sie in Vogelkäfig reingetan und habe nicht berechnet, dass so eine Maus unglaublich flexibel ist und auch zwischen den Gitterstäben vom Vogelkäfig dann durchkommt. Und sie ist dann abgehauen. Und ich habe damals im Keller gewohnt. Wir sind ja vom Fricktal, das ist nahe bei Österreich, da tut man manchmal die Kinder in Keller.
Dort wohnt man im Keller.
Genau, ja. Nein, wir haben tatsächlich das Haus umgebaut und ich habe mir gewünscht, damit ich nicht mit meiner Schwester muss ins gleiche Zimmer, weil mein Zimmer ist zum Stegenhaus geworden, vom neuen Stock, den wir dazu gebaut haben. Und ich sagte, ich würde lieber im Keller wohnen. Und der Keller war dergestalt, dass man nicht vom Haus in den Keller kam, sondern musste verrissen. Also sprich, ich hatte eigentlich eine eigene Wohnung gehabt. Was mir sehr gefallen hat, das ist meinem Freiheitsdrang entgegengekommen. Und dann ich dort unten, etwa 11, 12. Und dann habe ich dort die Maus versucht zu zähmen. Und die Maus ist irgendwann abgehauen, plötzlich nicht mehr rum. Und irgendwann hat es dann angefangen zu stinken. Und dann hat es wirklich ganz, ganz fest gestunken. Es hat dann so fest gestunken in dem Zimmer,
wo ist sie gewesen?
Dass ich fast nicht mehr konnte schnaufen. Und das war dann die Maus unter meinem Bett, die in ihrem eigenen Leichensaft langsam vermodert
sich
ist.
Sich verflüssigt hat.
Es war wirklich sehr, sehr grusig. Und dann hatte ich gar nie mehr Lust auf ein Haustier.
Das ist jetzt eine eigene Interpretation, so eine Maus als Haustier zu bezeichnen. Auch wenn es eine ganz tragische Geschichte ist.
Natürlich. Ja,
ja. Dann eine versaftet
so, im Tod. Und so Bett schöne ohne. Schwarze genau. Knopfäugel gehabt. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Aber sonst ist unter deinem Bett unten sterben und dann noch versaften. Also irgendwie stelle ich mir das ein grosses Drama vor.
Der Anfang von einer langen Reihe. Die Maus war natürlich nicht die letzte, die gestorben ist unter meinem Bett unten. Ich habe noch eine Leiche unter meinem Bett, aber das ist wieder ganz eine andere Geschichte.
Die auch versaftet sind.
Die auch versaftet ist, genau.
Also du bist ja dann als Bauerntochter, hast du irgendwann mal etwas lehren oder einen Beruf ergreifen? Hast du das gewusst, dass du Lehrerin wirst? Hast du das wollen?
Ja, also es hat schon sehr viel mit meiner Biografie zu tun. Ich habe tatsächlich als Bauerntochter einen weiten Horizont im Sinne von, wir hatten einen Weitblick von unserem Hof. Ich habe viel über die Natur gewusst, über Tiere, über die Jahreszeiten und so weiter. Habe aber nicht wahnsinnig viele Akademiker und so Leute kennt. Die einzigen, die so ein bisschen gebildet waren im Dorf, die ich kennt habe persönlich, sind tatsächlich die Lehrerinnen gewesen, sind alles nur Frauen gewesen. Und dann war für mich klar gewesen, also entweder werde ich Bäuerin, weil ich das einfach gekannt habe. Das hat man halt damals so gefunden, ich werde das gleiche wie die Eltern. Oder ich werde Lehrerin. Und dann habe ich gemerkt, die Lehrerin liebt mir mehr. Das habe ich schon in der Primarschule gemerkt. Ich würde lieber, ich bin eher eine Frau des Wortes als eine Frau der Tat.
Hast du dann Geduld als Lehrerin?
Ja, ich
das bin ist jetzt nicht etwas, so ungeduldig. Dass du viel weißt, neugierig bist und dass du mit Leuten kannst reden und kommunizieren, das ist mir alles klar. Aber es fällt mir ein bisschen schwer vorstellen, dass du Geduld hast mit den Leuten, wo du etwas lehren musst.
Ja, gut. Du kennst mich ja vor allem im Umgang mit dir. Und du hast natürlich auch eine gewisse Sperrigkeit, oder?
Ja, also, aber
du
ich bist will jetzt nichts lehren von dir.
Eben, genau. Du willst nichts lehren. Und du bist jetzt auch schon in einem Alter, wo man das Gefühl hat, man muss nicht mehr wahrscheinlich. Und wo man auch nicht mehr so ein plastisches Hirn hat, wie
die Kinder. Das ist alles sehr toll, aber irgendwie beantwortet
es nicht. Aber du willst nicht über das reden?
Ja. Doch, genau. Man könnte schon über das reden. Nein, aber beantwortet jetzt gefälligst mal meine Frage.
Ja.
Hast du Geduld gehabt mit den Schülerinnen und Schülern?
Frag doch einmal meine Schülerinnen und Schüler. Also einer von meinen Schülern zum Beispiel ist jetzt einer von den Headwriter von Deville, von Deville seiner Show.
Wer?
Der Marco Arrigoni. Aha. Du könntest ihn zum Beispiel mal einladen zum Jaco Podcast, dann könnt ihr eine Stunde lang über mich reden.
Ich weiss nicht, ob das eine Stunde hergeben würde.
Es würde wahrscheinlich leider eine ganze Woche hergeben. Aber jein, ich bin dann ungeduldig gewesen, wenn ich gemerkt habe, jemand will nicht. Weißt, eben, wenn sich jemand gesperrt hat.
Ja, ich sage es nur darum, weil ich habe grosse Bewunderung für Leute, die Lehrer sind, die mit allem, was das heute bedeutet und so, wirklich ganz ehrlich grosse Bewunderung. Ich könnte es nicht, und zwar vor allem darum nicht, weil ich glaube, Geduld nicht hätte. Ich wäre furchtbar. Ich bin didaktisch komplett ungeschickt.
Ja, aber man lernt das ja auch. Also weißt, das ist ja bei jedem anderen Beruf auch. Es ist einerseits Learning by Doing und andererseits hat man ein Studium und mit Praktika und so weiter. Man lernt ja Kniffs und Tricks, also es wird niemand als Lehrer geboren. Natürlich gibt es Leute, wo man schon als Kind merkt, hey, das ist eine super Lehrerin, die wird das mal gut machen oder das ist ein super Lehrer. Aber bei jedem Beruf, also ich meine, auch du als Komiker oder auch ich, wo auch in der gleichen Branche bin, wir haben ja auch das Handwerk dann irgendwann auf besser lernen und besser
können. Ja, aber wir haben Voraussetzungen dazu, wo wir Lust haben, das zu machen.
Natürlich.
Und es hat sich auch vorher schon mal
gezeigt. Aber ich bin ja auch freiwillig Lehrerin geworden. Also das war ja schon so gewesen. Und ich habe zum Beispiel immer, für mich war klar, dass ich Oberstufe will. Weil ich finde das ein unglaublich spannendes
Alter. Du warst Sekundarlehrerin.
Ja. Genau. Und so die Teenies, eben gerade dann, wenn sie ein bisschen renitent werden, dann fängt ein bisschen auf
Revolutionen und so. Das ist so zwischen 13 und 16 oder so?
Ja,
das,
also so mit, im Aargau ist damals sogar noch mit 11 hat das schon angefangen, 12 so. Genau. Und einfach so ein bisschen die Teenie-Jahre eben so Oberstufe. Und ich habe das immer spannend gefunden. Und jetzt noch, ich gebe manchmal noch Workshops, so Slam-Poetry-Workshops. Und ich finde es immer noch cool, weil da, du siehst jetzt mit diesen demonstrierenden Kindern, die hier fürs Klima demonstrieren, die haben noch Ideal und die brennen noch. Und ich finde das toll. Also, das ist wirklich ein unglaublich spannendes Alter, eben auch das Ablösen von
den Eltern. Finde ich auch toll. Wenn du jetzt noch Schule geben würdest, würdest du mit einer Schule sagen, komm, wir gehen an die Demo? Oder würdest du es eher aus den Schülern raus wachsen lassen, dass man dort geht? Weil das hat sich jetzt ja ein bisschen herumgekriegt, dass es Lehrer gegeben hat, die das selber vorgeschlagen haben und dann mit der Schule gegangen sind.
Ich finde es noch eine schwierige Frage. Es kommt auch auf die Schule an, natürlich.
Eben, ich finde das eigentlich auch ein bisschen problematisch. Ja. Ich finde es toll, wenn das Schüler selber machen, wenn sie das wollen. Das finde ich toll. Aber wenn ein Lehrer angeht, der findet, die haben alle, die sind näher bei mir, mit meinen politischen Ansichten, also... Ich
finde, es ist ja nicht einmal nur eine politische Ansicht. Meine, es gibt ja sehr, sehr wenige, die offen lügen, dass das Klima oder der Klimawandel bis zu einem gewissen Grad menschgemacht wird.
Es gibt viele, die das lügen. Ja, schau mal, es gibt eine ganze Partei, die das lügen.
Nein, die lügen das ja nicht wirklich. Lieber Claudio Zanetti, wenn du jetzt zulässt, du weißt ganz genau, dass es menschgemacht ist. Du sagst das nur, um
ein paar Wähler zu gewinnen. Claudio ist auch der intelligenteste von all denen. Er ist sehr viel differenzierter, als er ist auf Twitter.
Natürlich.
Wenn man mit ihm redet und so. Aber der Köppel jetzt bei seinem grossen Parteitag... Der
Köppel ist auch sehr intelligent.
Ja, ist er, aber er lügt trotzdem.
Er lügt aber trotzdem. Er geht richtig Luzi Stamm, oder? Bei ihm muss man aufpassen.
Er ist genau, eure Aargauer SVP-Ikone.
Luzi Stamm. Ja. Der Luzi tut mir ein bisschen leid.
Ja, mir auch.
Lieber Luzi, wenn du jetzt mithörst, danke vielmals, dass du mich heimgefahren hast damals. Nach einem
er wird Güte. Nicht mithören. Er darf jetzt, glaube ich,
keine Medien konsumieren. Er darf gar kein Radio mehr hören.
Und noch, wenn, dann schon gar nicht
Podcast. Nur noch der Podcast vom Blocher. Das ist quasi wie das ewige Licht. Oder?
Mal,
das ist
Blocher-TV.
Ja, aber der hat, ja, natürlich, aber er ist natürlich auch ein einfach mit
Ein Blottercast.
Ein Blochercast.
Ein Blottercast.
Genau. Es blottert einfach ein bisschen mit dem. Nein, aber zum Beispiel der Andi Glarner, der dann quasi schon einen Tag bevor er den Luzi durch die Medien geschlägt hat, schon gesagt hat, der ist halt ein bisschen verwirrt, sage ich schon lange. Da finde ich, hey, was sind die für Kollegenschweine? Die Partei, die immer sagt, wir sind so loyal und alle stehen zusammen.
Aber recht hat er mit dem Verwirrten, oder? Die Frage ist einfach, lassen sie zuerst auflaufen und sagen sie dann nachher? Oder könnte man vielleicht nicht vorher mal sehen,
ist das nicht überhaupt schon eine Bedingung, um dieser Partei beizutreten, dass man eine leichte Verwirrung mitbringt, oder?
Übrigens, da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, bei deinen Interviews, die du ja machst bei Late Update.
Richtig.
Du tust ja alle duzen.
Ja.
Und das ist einerseits ist ja das toll, dann kann man so ganz direkt sein und so, aber bei den Leuten kommt es mir vor, es ist ein bisschen Frère Cochon, weißt du, es ist ein bisschen, wenn du jetzt gerade bei Andi Glarner, ist mir jetzt das eben in den Sinn gekommen, wenn du dort anhörst, hey Andi, und so, die Leute daheim denken, oh, die kennen sich wahnsinnig gut, die haben schon ganz viel darüber geredet und so. Hast du nicht das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen für diese Art Satire auch ein bisschen Distanz auch in der Sprache brauchte?
Ja, das ist natürlich eine grosse Frage, da kann man darüber reden. Also, was zum Beispiel ganz klar ist in Deutschland, das, was Taisel macht, und ich würde ja oft mit ihr vergleichen, weil sie in Deutschland so ein bisschen Aussenreporterin ist, aber dort haben wir ein ganz anderes politisches System. Vor allem ist das Land einfach viel, viel grösser. Und sind wir ehrlich, also gerade du, Victor, und auch andere Leute, die irgendwo in der Schweiz ein bisschen berühmt sind, und ich gehöre ja auch langsam dazu, wir kennen uns ja tatsächlich alle persönlich und wir sind alle miteinander per Du. Und ich komme natürlich aus einer unglaublichen Duzkultur auch. Also die Einzigen, die mir immer sie gesagt haben, sind meine Schüler gewesen. Und sonst komme ich natürlich aus einer Duzkultur als Bauerntochter.
Aber da bin ich völlig einverstanden. Das meine ich eben nicht genau.
Ich möchte eigentlich nichts vorspielen vor der Kamera.
Du bist nicht eine private Person dort. Du bist dich. Ja. Du spielst dich. In so einer Sendung spielt man sich.
Spielt
du bist
man zwar sich
Patti Basler, als du redest so wie, du denkst so wie, du reagierst so wie Patti Basler, aber du spielst eine Figur. Ich meine, weißt, wir hatten das Problem zum Teil bei Jacobo Müller auch gehabt. Wir haben dann gefunden, wir machen mit denen per Du, sind wir, die aus unserer Branche sind, die wir kennen, das ist klar. Bei Politikern, die ich das erste Mal getroffen habe in der Sendung, habe ich gesitzt. Und dann hat es ein paar gehabt, die haben wir in der Sendung Duzis gemacht. Das war mit dem Toni Brunner, noch beim Victor Spätprogramm. Oder? Also, wir hatten jetzt so eine Mischform gehabt. Aber mit denen hat man auch ganz anders geredet. Ich behaupte eben, dass man dann, vor allem wenn man politische Satire macht und das auch ein bisschen flapsig machen will, irgendwo läuft man auf mit dem Du. Es ist ein reiner Eindruck.
Das mag sein.
Ich will nicht eine Regel machen durch das. Oder ich habe jetzt auch nicht
eine mit Regeln kenne ich mich sowieso besser aus als du. Als Lehrerin und als Frau.
Der war jetzt ein bisschen unter deinem Niveau. Gewesen. Gut, ich will einfach keine feste Regel machen mit dem Umgang untereinander. Aber es gibt einen Eindruck, den die Leute bekommen.
Das mag sein, aber wie du sagst, man spielt ein bisschen sich selber. Und bei mir, mich hat es ja auch schon gegeben, bevor ich für Late Update die Interviews gemacht habe und bevor ich für Tarina die Zusammenfassungen geschrieben habe. Und ich bin dort schon, ich bin einfach mit allen per Du. Das bin ich immer, also ich sage einfach allen Du, ich sage nie jemandem Sie. Ich habe im Uli Maurer habe ich Sie gesagt, weil er Bundespräsident
ist. Also du gehst in einen Laden hin und sagst allen Du?
Ja.
Der Verkäuferin, du sagst allen Leuten Du?
Alle, die ich mit einem Gespräch anfange, ein richtiges Gespräch, sage ich Du, ja. Das ist so.
Gut, ja.
Also da bin wirklich ich und das ist nicht.
Es hat mich wundergenommen und ich bin immer so ganz leicht immer drüber gestolpert. Und vor allem bei so Leuten wie Andi Glarner.
Hey, er ist von meinem Kanton, weißt
du? Wo du, ja, natürlich, aber das.
Und weißt, was du Kanton, nicht vergessen
darfst. Who cares, Kanton, sorry.
Ja, Mann,
du, es ist ein politischer Gegner.
Nein, der Kanton, nein, er ist nicht natürlich. Ein politischer Gegner. Ich bin nicht Politikerin, wirklich nicht.
Nein,
und
du
ich
kannst einen politischen Gegner haben ohne Politikerin.
Ich könnte mich auch nie in einer Partei zuordnen. Und es gibt im Fall gewisse Themen.
Du bist doch gegen bestimmte Parteien und Politiker.
Es gibt gewisse Themen, also liebe Viktor. Gegner. Wo ich näher bei der SVP bin, als zum Beispiel, was man ja in Künstler nachher sagt, zum Beispiel bei der SP.
Ja,
oder die Grünliberalen, die jetzt einen riesen Aufschwung haben und was okay ist. Aber wo ich zum Beispiel nicht verstehe, wie kann man sich Grün und Liberal nennen, das geht ja gar nicht. Also,
ich kenne sehr viele Leute, es gibt SVPler, wo ich auch befreundet bin. Dort haben wir aber auch ein paar sehr gute Diskussionen und dort ist ja das überhaupt kein Problem. Mhm. Ich sage nur, wenn jemand da ist, der im Moment ein bisschen umstritten ist und du weisst, es steht für etwas, für ein gewisses Menschenbild,
zum Beispiel eben Andi Glarner,
wo dir zuwider ist.
Ja.
Dort finde ich das, tut's mich einfach, irritiert es mich. Aber vielleicht kannst du auch sagen, die Irritation ist gewollt, ist ein gut irritiert. Ich sage ja nicht, man darf das nicht, auf keinen Fall.
Ich kann doch dann nicht so viel Respekt aufbringen und so einer Person auch noch Sie sagen. Also, weißt,
es hat für mich mit Respekt zu tun. Nein, es hat mit einer Distanz zu tun, die manchmal ganz gut ist.
Ich bin zwar eine Frau der Sprache, da hast du recht, ich mache ja auch meine ganze Art von Satire, von Kabarett, von Comedy, wie auch immer man es nennen will. Ich bin da nicht so Schubladendenkerin. Ist ja sehr oft sprachbasierend. Ich mache auch Wortspiele, aber versuche denen immer einen doppelten Boden zu geben, der auch noch mit Inhalt irgendwo gefüllt ist. Aber tatsächlich tue ich das Duzen und Siezen ist bei mir nicht das, was bei mir Distanz schafft. Wirklich nicht. Also da.
Weil du machst ja sehr vieles Verschiedenes im Moment. Du bist unglaublich gefragt, zu Recht. Man hat von dir etwas, wenn man dich engagiert. Ja, ich weiss. Sie lachen auch, sie lacht einfach lautlos. Nur damit jetzt nicht meinen, nur alle ich lache, oder? Sie dürfen ja nicht. Ihres Image ist ja auch.
Er lacht mich ein bisschen aus.
Nein, es stimmt nicht. Du lachst dich jetzt im Moment gerade selber aus. Und sie hat ja bei ihrem Image dürfen wir ja sie. Darf man sie ja nicht viel lachend sehen. Sie ist ja auf allen Fotos sehr ernst.
Das ist ja nur, weil ich wahnsinnig viel Falten habe, wenn ich lache. Darum,
nein, das stimmt nicht. Nein, du hast ja, wie ist das eigentlich so, wenn du etwas siehst, sei es Comedy oder irgendein Komik aus dem Alltag und so, kannst du dich so richtig voll verrühren?
Manchmal schon. Also erstens mal, wenn ich gewisse Sachen konsumiert habe, wo wir jetzt nicht genau darauf eingehen müssen, die aber einfach helfen, dass man lacht.
Du meinst das, was in diesem leeren Glas drin war?
Zum Beispiel
jetzt
auch. Richtig, das. Oder was ich bin dort durch wahnsinnig archaisch. Also so Slapstick-Moment, die aber nicht gewollt sind natürlich. Wenn irgendjemand, wenn ich dem sage, hallo, und er schaut hinter und läuft aber für sie in eine Säule nie. Dann kann es mich verbrechen verlachen.
Das habe ich genau. Ich weiss nicht, hast du letztens das Video gesehen, wo irgendwo, ich weiss nicht, wo ich das entdeckt habe, wo in einem russischen Kiosk das ist eigentlich die Überwachungskamera. Und es sind etwa 4 besoffene Männer, eine junge Verkäuferin. Und die 4 besoffenen stehen in einer Reihe. Die hinteren 2 haben eine Schlägerei. Sie sind aber so besoffen, dass sie auch nicht richtig zuschlagen können. Und der andere geht schon um, bevor der andere zuschlägt. Und irgendwann hat die Verkäuferin genug gerade hindern und schlichtet den Streit. Und der Aggressive, der will es nicht schlichten lassen. Und dann knockt sie ihn einfach out. Und der geht um. Sie geht wieder hin, macht wieder Kasse, bedient die Leute. Und der, wo sie gerettet hat, praktisch geht führen und will ihr die Hand schütteln. Besoffen, wenn er ist. Es ist irgendwie einfach eine Alltagssituation. Mhm. Ich habe das Video etwa 10-mal angeschaut
und jedes Mal hat es dich verrissen. Ja, eben, das ist wirklich bei mir auch, also, oder auch ganz brutal, aber wenn ein Kind in eine Wand läuft, dann muss ich zuerst mal lachen, bevor ich gehe helfen, weil ich finde das einfach wahnsinnig lustig. Obwohl ich wirklich ein pädagogisches Gewissen habe.
Lehrerin.
Aber dennoch, ich finde das wahnsinnig lustig. Gerade so tapsige kleine Kinder. Viel lustiger übrigens als dir, weil ich mich halt einfach viel mehr identifizieren kann mit Menschen. Nein, aber das ist genau bei mir auch so. Und wenn jemand einen unglaublich guten Wortwitz macht, oder eigentlich so ein bisschen auf dieser Schiene das, was ich auch mache, dann finde ich Kinder, wenn es wirklich super ist, finde ich, fuck, wieso ist das mir nicht in den Sinn gekommen, oder? Und dann mache ich einen Stein, dann lache ich nicht. Aber wirklich lachen muss ich eigentlich dann, wenn eben etwas einfach so sehr, sehr archaisch aus dem Rückenmark raus, oder? Nicht, wenn es zuerst durch den Kopf geht.
Wie war denn das bei dir, wo du so gemerkt hast, dass du witzig bist?
Das habe ich bis heute nicht gemerkt.
Ah, come on.
Nein, das ist jetzt nicht einmal kokettieren. Nein, das ist gar nicht kokettieren.
Du merkst doch, dass du witzig bist.
Ich weiss, dass ich ankomme, aber ich weiss immer noch nicht so genau, wieso. Weil ich finde mich immer recht schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde immer, das können wir besser machen.
Ja, das ist etwas anderes.
Na gut, bei dir ist es klar, bei dir stimmt es auch.
Genau. Das ist ein Aufgleiten, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Gut. Den haben wir auch abgehackt.
Du hast geleitet gesagt.
Aber du bist denn da, wo du als Kind hast müssen helfen daheim. Hast du Jokes gemacht über die anderen Familienmitglieder?
Auch, ja. Was ich schon immer hatte,
bist du die Vorlauteste von der Familie?
Ja, das schon auch, ja.
Und wieso hast du mit deiner Schwester Krach gehabt? Du hast sie vorher erwähnt, du hast nicht mit ihr in der gleichen Wohnung wohnen. Oder
im gleichen Zimmer. Ich habe nicht unbedingt Krach gehabt, aber ich bin einfach dort schon ein bisschen egoistisch gewesen. Meine jüngere Schwester zum Beispiel, also meine ältere Schwester, ich bin typisches Sandwich-Kind. Meine zwei Schwestern, beide so schmale,
ich
sehe, dünne.
Wenn ich dich anschaue, du bist ein Sandwich-Kind.
Ja, genau. Oder beide so schmale Stück Brot, oder so eine trockene Toast, und ich bin quasi das Fleisch in der Mitte. Und so ist es gewesen. Und meine ältere Schwester, die ist. Hat dann auch den Bauernhof übernommen, hat einen Mann geraten, der dann Bauer geworden ist, ihr zu lieb, ist auch ein Bauernsohn. Sie ist jetzt übrigens Geschäftsführerin vom Schweizerischen Landfrau- und Bäuerinnenverband und gleichzeitig in der SP. Also sie macht jetzt die Bauernfrauen links, was ich super finde.
Für sie
find.
Hast du mich mal angefangen, ob ich ein Statement
richtig, du hast nicht wollen. Ja,
Wegen
Tag der Hauswirtschaft, das ist jetzt vorbei.
Genau, aber da bin ich ja so wahnsinnig Kompetenzperson bei der Hauswirtschaft. Oder? Und darum hast du von mir ein Statement
gewählt. Ich bin ja auch nicht kompetent bei der Hauswirtschaft und trotzdem habe ich dann moderiert an dem Tag. Ja, ich bin die Schwester, eine Schwesterliebe.
Wie ist das gewesen mit
und
der
sie, sie ist halt... Sie ist ein bisschen mehr verbunden mit den Schollen, obwohl sie eben, sie ist ein Linke und sie ist nachher Lehrerin und Schulleiterin geworden und jetzt hier Geschäftsführerin. Sie ist jetzt Politikerin quasi. Sie macht das mit viel Idealismus und so und ich kann das nicht. Ich muss mich immer eben, auch bei Parteipolitik, ich finde es, und zwar bei jeder Partei, zum Teil einfach so absurd und einfach, da muss ich mich einfach darüber lustig machen. Ich könnte da nicht so als Parteisoldatin da mitmarschieren, egal bei welcher Partei. Und sie macht das super und ich unterstütze sie auch, aber sie ist schon immer irgendwo, sie hat sich immer irgendwo angepasst, oder? Sie hat hat sich dann auch in den Eltern angepasst, in den Ansprüchen, die gekommen sind. Bei der Schule hat sie sich ein bisschen angepasst. Sie hat wirklich immer alles so gemacht. Sie hat auch nicht so fest vorgebahnt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und wir haben dann gerade etwa gleichzeitig pubertiert. Sie war etwa 2,5 Jahre älter gewesen. Und wir haben dann also beide miteinander eigentlich ein bisschen rebellieren und pubertieren. Sie hat nicht so vorgebahnt für mich. Und die jüngere Schwester, und das war gemein, die ist dann einfach so ein bisschen unter dem Radar durchgeflogen, weil ich ja halt schon die war, die Vorlauf war und so. Und sie hat dann einfach alles machen können und die Eltern haben gar nicht mehr so hergeschaut und haben das Gefühl gehabt, ja, das ist die Herzig, das ist die Kleine, die ist 5 Jahre jünger als Patti, ja, und so. Und die war dann eigentlich sehr krass gewesen. Ich würde jetzt nicht zu viel verraten, weil sie lebt ja noch und so. Also man sollte ja nicht, nein, ich meine, die hat eine Familie und alles, gell, lieber Schwager, gell, nicht irgendwie verschrecken, aber du weißt es ja, sie hat hoffentlich alles erzählt.
Die hören das alles nicht.
Ja, aber jedenfalls ist es dann so gewesen, die jüngere Schwester, die hat wirklich im Schlaf hat die immer so Geräusche von sich gegeben. Die hat so gemacht, wenn sie geschlafen hat, hat sie gemacht. Die hat einfach beim Ausschnaufen hat sie immer so Geräusche gemacht. Und ich habe einfach gefunden, hey, das geht gar nicht. Ich brauche meinen Schlaf. Und dann habe ich eben in den Keller runterwollen.
Und dann zu der Maus.
Zu der Maus?
Ja, genau. Eben, wie ist das dann, wie bist du also dazu gekommen, zu diesen berühmten Zusammenfassungen, die du ja machst, die ja grandios ist? Also, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal erlebt. Also, du hockst dort, du verfolgst einen ganzen Abend lang eine Debatte mit unterschiedlichsten Themen, unterschiedlichsten Leuten und am Schluss schaffst du das wirklich nicht nur eine lustige, sondern auch inhaltlich und reimtechnische super Zusammenfassung zu machen. Wie bist du auf das gekommen?
Ja, also ich meine, es gibt ja Leute, die einfach irgendwie das Gehör haben und das Feeling verreimen. Die werden entweder Songtexter oder Lyriker oder Rapper, zum Beispiel der Kneckebuchen, das ist auch super, oder Stefla Chef und so weiter. Gibt ja viele Leute, die das können. Und andere haben so ein bisschen das Gespür für Pointen oder für lustige Situationen. Und bei mir kommen jetzt die zwei Sachen zusammen. Und was bei mir noch ist, ich bin einfach eine unglaubliche Prokrastinateurin. Und ich kann ja...
Oh, das kenne ich auch.
Ja, eben, alles auf den letzten Moment schieben,
ja,
oder?
Ja, das kenne ich auch.
Genau. Und ich habe das an der Uni, ich habe ja 22 Semester, habe ich ja mein zweites Studium eingeschrieben gewesen. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit wirklich studiert. Und habe immer alles im letzten Moment gemacht und so. Und ich habe dort aber gelernt, wirklich gut herzuhören, eben bei einer Vorlesung, das Wichtige rausnehmen, die Essenz rausnehmen. Und ich habe aber immer gefunden, es ist ein langweilig und ich hätte eigentlich dort schon die Vorlesung hätte ich müssen gereimt zusammenfassen, aber ich hatte kein Publikum, da war es mir zu blöd gewesen. Und dann, als ich Slam-Poetin geworden bin und dann immer mehr halt, so durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wo ich noch nicht ganz davon gelebt habe, aber irgendwie schon ein bisschen Geld damit verdient, bin ich gefragt worden für Firmenanlässe oder für Geburtstage und so weiter. Und ich habe das so vor mir hergeschoben, denn für den Firmenanlass oder für den Geburtstag jetzt extra einen Text zu produzieren. Und da dachte ich, ja, komm, ich gehe mal dorthin und versuche mal noch ein bisschen aufzuschnappen, was man so ein bisschen redet und was die Untergebenen jetzt vom Vorgesetzten reden und nehme das gerade noch ein bisschen mit. Und irgendwann habe ich gemerkt, am besten kommt es, wenn ich es erst einmal als selber schreibe. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, okay, wenn dir das so gut geht, wenn ich das im letzten Moment schreibe, dann sollen das die Leute auch sehen, dass ich das so kurzfristig schreiben und gleich noch reimen und gleich noch Pointe reinbringen.
Ja, weil sonst glauben sie es ja nicht.
Sonst glauben sie es ja nicht. Ja sein, oder?
Dass du vorbereitet
ja, richtig, hast
oder
richtig,
bist
richtig
informiert, über was geredet wird.
Aber weißt du, was das Problem war? Ich habe natürlich immer noch Gagen verlangt, die ich nur rechtfertigen konnte, indem ich behauptet habe, ich habe jetzt 2 Wochen lang an dem geschrieben. Und inzwischen habe ich einen Marktwert, oder, wo ich so eine Gage verlangen kann, wenn ich auch nur einen Abend dort bin. Mhm. Aber früher habe ich eben noch den gleichen Tuchhäck 2 Wochen lang dran geschrieben.
Ich kenne das ja ein bisschen mit, man kann Fragen beantworten. Das haben wir ja bei uns in der Therapie, Giacomo Müller in der Therapie drin. Wir haben es jetzt auch jetzt im Zirkus drin. Also mit Leuten anfangen, irgendwie reden, debattieren oder sie etwas fragen und dann etwas daraus machen. Und das stimmt auch, das ist bei mir eben auch eine Folge von dem, dass ich eigentlich ein bisschen Schlampe bin im Vorbereiten. Natürlich muss man zum Teil auch Dialog muss man schreiben und man muss proben und das muss man sehr gut machen, weil sonst wirkt es blöd. Wie ist das mit dir, bei den Sachen, wo du, hast du ein Programm, wo du ein bisschen Dialog hast du mit deinem Musiker zusammen, mit dem
Philipp Kuhn? Genau. Ja, wir haben dort Also jetzt im neuen Programm.
Ist das geschrieben oder ja, ist das?
Das Skript, also beim alten Programm war es sehr fest skriptet, das ist wirklich ein Stück. Dort sind wir auch im Kostüm. Dort bin ich spiele zwar schon mich selber, ich bin Erziehungswissenschaftlerin. Und er spielt wirklich eine Figur, er spielt den Volker Schmidt, den deutschen Lehrer. Und ich bringe ihm eigentlich bei, wie das Schweizer Schulsystem so funktioniert. Und im neuen Stück spielen wir beide eigentlich uns selber. Nämlich ich, die einfach grosse Schnurren hat und alles weiss. Oder das Gefühl hat, sie wissen alles besser. Und er, und das ist eben lustig, er spielt wirklich auch sich selber, er spielt mein gutes Gewissen oder überhaupt mein Gewissen. Also wenn ich über die Stränge schlage und vielleicht ein bisschen sexistisch werde oder ein bisschen männerfindlich oder ein bisschen unter der Gürtellinie, was du mir ja immer vorwirfst, dann sagt er...
Ich werfe das nicht vor. Ich sage nur, du tust einfach genau, wie wenn du so rein wärst, die reine Feministin.
Ah, da bin ich natürlich überhaupt nicht. Ich bin einfach eine Egoistin und eine Frau. Das gibt es auch eine Feministin.
Und an das möchte ich dich einfach immer wieder ein bisschen erinnern. Weißt?
Ja, da musst du mich nicht erinnern.
Doch,
ich weiß das sehr genau. Nein, ich bin ja froh, bin ich eine Frau. Also ich meine, wenn ich ein Mann wäre und so wäre, wie ich bin, ich wäre schon lange im Gefängnis. Aber
du wärst einer von diesen MeToo.
Ah, ich wäre ganz schlimm. Ich wäre so ein alter, weißer Mann. Ja, ja, genau.
Ich bin so eine.
Ja, ja, du bist so eine.
Also, aber ganz in Liebe.
Ja, eben, du bist auch klein und schmal. Du kannst das nicht leisten. Aber weißt du, ich mit meiner Physis als Mann, das wäre gar nicht gut.
Das gebe ich drei Männer draus.
Richtig. Mhm. Ja, es braucht aber.
Wo sind wir eigentlich stecken geblieben? Wir sind irgendwie bei dem. Mach ein Wortspiel jetzt, bitte. Gell? Man muss immer aufpassen, was für Wörter man braucht bei der Party, weil gerade etwas, es kommt gerade unter die Gürtellinie.
Nein, es kommt nicht gerade unter die Gürtellinie, es wird einfach gerade um die Ohren gehauen. Wenn deine Ohren inzwischen unter der Gürtellinie sind, dann ist das dein Problem, aber das passiert ja im Alter, oder? Alle
Körperteile
sinken. Meine Ohren sind
sicher nicht unter der Gürtellinie, weil das wissen
aber
alle Leute.
Ohrläppchen vielleicht inzwischen, langsam. Ja. Ich weiss halt auch nicht, wie weit oben als dein Gürtel inzwischen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, dir mal einen Gürtel übers Maul zu tun und dann wären die Ohrläppchen schon fast ein bisschen drunter.
Ja, nein, das ist ja ein Alter. Es gibt Leute, die eben die Gürtellinie so hoch oben haben, dass sie übers Maul kommt. Das ist klar. Und
richtig,
die reden zum Hosenschlitz aus. Das
richtig.
Ist dann natürlich auch wieder.
Das mache ich ja auch auf eine Art.
Genau.
Nur rede ich halt dann wirklich mit meinen Labien.
Wobei?
Mit meinem Muttermund.
Du und das deine Gürtellinie nicht so weit überbrecht ist, würde ich so behaupten.
Ja. Außer ich nehme es über die Brüste. Aber das macht man ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen Gravitationsgrad.
Passiert es automatisch?
Das ist sogar die Gürtellinie oben an der Brüste. Das ist ja so. Mhm. Ja.
Es ist super, wenn wir, gell, eben auch medizinisch exakt.
Ja, anatomisch. Beide, anatomisch. Noch nicht medizinisch, wäre schon in der Heilkunde.
Ich bin ja gerade dazu gekommen. Ist das jetzt, du bist an ganz verschiedenen Orten tätig. Und in den letzten paar Jahren ist es ja so ein bisschen über dich eingebrochen. Du bist unglaublich gefragt. Du hast auch sehr vieles wahrgenommen, um das zu machen. Hast du manchmal auch das Gefühl gehabt, du müsstest jetzt ein bisschen bremsen oder du müsstest dich ein bisschen kanalisieren oder du müsstest mehr in eine Richtung haben und gewisse Sachen, die du nicht mehr machen willst?
Ja, ich mache ja schon gewisse Sachen natürlich nicht mehr. Also erstens einmal ist sicher für mich, mir hat es geholfen, dass ich eine Frau bin im Moment. Man hat so ein bisschen in der Schweiz und überhaupt in Europa
so ein bisschen... gut sein.
Ja, natürlich, aber gleich, man will auch in Diversität.
Nicht,
ja, richtig. Ja. Aber wenn ein Mann gleich gut ist wie ich, und dann nimmt man im Zweifelsfall vielleicht dann eher mich, weil man findet, okay, eine Frau im Line-Up wäre jetzt noch schön, da wäre noch etwas anderes. Und dann ist jetzt Hazel natürlich weg. Hazel, die eine unglaublich grossartige Satirikerin und Slam-Poetin und Comedian ist. Und sie ist jetzt in Deutschland. Und ich sehe schon, du tust es so gleich, als hättest du sie gemacht. Dabei haben wir vom Slam sie natürlich gemacht. Beziehungsweise sie hat sich selber gemacht. Sie hat verdammt wirklich nicht nötig gehabt, dass irgendjemand sie macht. Und viele Sachen, die möglicherweise sie gefragt werden, weil sie ja noch ein paar Jahre jünger ist als ich und man irgendwie noch mit einer längeren Zukunft kann rechnen kann als bei mir, wird ich jetzt gefragt und das hilft mir natürlich.
Kann man mit dir eine längere Zukunft?
Ja, weil sie einfach noch jünger ist.
Ja, so alt bist jetzt du
eigentlich. Ich bin natürlich nicht so wahnsinnig
alt. Du bist 53 oder wie alt bist du
jetzt? Ja, genau, ich bin 2 Jahre jünger als du. Du siehst einfach 25 Jahre älter aus als ich.
Aber ich bin 39 und zwar seit Jahren.
Ja, gell, eben, da sind wir ja beide gleich alt. Genau. Das ist Wahnsinn. Nein, aber eben, mir hilft das natürlich. Und ich mache zum Beispiel nicht mehr so wahnsinnig viele Slams. Also,
aber du bist immer noch dort, die grosse Nummer. Du bist, bei Slam kommt ziemlich schnell dein Name.
Ja, aber ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt in gerade Schweizer Meisterschaften gesehen, der Marco Gurtner hat gewonnen, der hat schon ein paar Mal im Casino geslammt. Das ist ein wahnsinnig toller Slam. Gratulation nochmal an dieser Stelle. Und ich habe dort eine Vorrunde moderiert, so wie, ich sehe mich so in einer anderen Funktion, ähnlichen Funktion wie Renato Kaiser. Wir sind beide inzwischen
auf das will ich auch ein bisschen raus. Aber genau. Der Renato hat ja auch jetzt so eine Art da im Casinotheater mit dem Kaiserschmarrn, wo gerade heute Abend war, wo du auch auftreten bist, eine Art Late-Night-Show, wo er der Frontmann ist, oder? Du hast da bei uns Patisserie, da präsentierst du aber im Wesentlichen andere Künstler.
Genau. Ich habe eine Late-Night-Show in der Stanzerei in Baden, die heisst Basler Hasler Kuhn. Dort habe ich noch den Etri Tassler, der macht dann dort das, was ich so hier mache, nämlich das Protokoll am Schluss.
Auf das wollte ich kommen, aber viele sind jetzt ja halt einfach dann so ein bisschen wie Maus vor der Schlange oder, und denken, aufs Fernsehen, hättest du Lust, eine Fernsehsendung zu machen?
Ich bin wirklich gespalten, weil ich denke, ich wäre jetzt so weit, dass ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein super Konzept hätte und so, hätte ich wahrscheinlich die Chance, dass man es mal probieren mit mir. Weil in ein paar Jahren bin ich dann wahrscheinlich einfach wirklich zu alt für das. Aber ich sehe jetzt bei Michelsener, wo ich dabei bin.
Du bist zu alt für das. Late Night sind meistens ist eine Ausnahme, dass es jemand so jung macht wie jetzt zum Beispiel der Michi.
Ja,
wo aber das gut kann, wo das gut macht und so. Genau. Aber eigentlich sind das meistens ein bisschen
Aber jetzt, abgesehen vom Alter, ist es einfach tatsächlich so, ich sehe es ja bei Michi, ich sehe es auch beim Dominik, den ich auch mitverfolgt habe, wie er das gemacht hat. Selbst Michel Gammenthaler, als er seinen Querdenker hatte und so. Während die Staffel läuft, bist du dann nur noch beim Fernsehen. Ich meine, das weisst ja du hast ja bei Jacobo Müller hast ja das jahrelang gemacht oder auch noch vorher, hast ja dein Programm und dein Spätprogramm gehabt und so. Und du bist ja dann während der Staffel hast du fast keine Zeit mehr, zum anderes Zeug zu machen. Und ich habe halt schon unhure Freude an diesen an der Tournee, auf der Bühne sein, auch mit meinem Bühnenpartner zusammen das machen. Wir haben es sehr gut miteinander. Und das ist halt auch so ein Arbeitskolleg. Dann bist du da zusammen unterwegs. Und halt also, einfach weißt, das Publikum spüren. Es kommt natürlich darauf
an, du hast jetzt ein Beispiel genannt von solchen, die es noch nicht so lange machen. Also der Michi hat jetzt einen Monat, zwei Monate lang. Wie lange hat er das jetzt gemacht bis jetzt?
Ja, also 10 Shows.
Das ist eigentlich noch sehr, sehr wenig und am Anfang. Oder? Für das schon sehr gut gewesen. Aber da bist du natürlich voll und ganz da und machst nicht mehr nebendran. Aber wir haben immer, also auch der Mike, wir haben nebenbei hin und wieder Theaterstücke gehabt. Wir sind auftreten, wir haben andere Sachen gemacht. Und das ist eben auch das Gute, dass du dich nicht auffressen lässt vom Fernsehen, weil es ist ein Moloch. Ja. Und irgendwann einmal ist das auch gut intern. Also, dass die Leute vom Fernsehen wissen, aha, er ist nicht ganz, oder sie ist nicht ganz angewiesen auf uns. Weil wenn wir jetzt nicht mehr wollen, die könnt auch noch etwas anderes machen. Und das ist eben eigentlich noch ganz
gut. Ja, aber das war ja bei mir von Anfang her gewesen, oder? Ich bin ja tatsächlich, ich will nicht darauf herumreiten, aber ich bin wirklich erst im gesetzteren Alter überhaupt eigentlich Comedian
geworden. Wie alt bist du? Ich, 30?
Ja, genau, 30. Ewig. Ich war über 30, als ich überhaupt das erste Mal auf einer Bühne gestanden bin, so ein bisschen halb professionell.
Und meine erste Sendung habe ich gemacht mit 38.
Ja.
Das,
du bist ein Mann. Es macht im Fall einfach immer noch einen Unterschied in der Wahrnehmung.
Ja, möglicherweise. Ja.
Aber es ist ja egal. Es spielt gar nicht so eine Rolle. Es geht einfach darum, ich habe schon gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe schon gewusst, was ich will und was ich nicht will. Ich war einfach schon ein erwachsener Mensch, als ich das erste Mal auf der Bühne gestanden bin.
Das ist ja nicht schlecht. Mal,
das finde ich auch gut. Ja, genau. Und vor allem, als ich es zum Beruf gemacht habe, habe ich schon gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Und was ich auch will und was ich nicht will.
Das ist das Entscheidende. Genau, auch wissen, was man nicht kann.
Richtig. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich bin ja nicht aufs Fernsehen angewiesen und ich habe zwei abgeschlossene, also ich habe zwei Hochschulabschlüsse. Ich kann auch irgendetwas anderes noch arbeiten. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich als Kabarettistin oder als Comedian Erfolg habe. Und wenn ich merke, gefällt im Publikum nicht mehr und ich habe es ist kein Markt mehr da für mich, dann mache ich es halt nicht mehr. Dann schießt es mich zwar an, weil ich finde es einen geilen Beruf.
Ja, aber dann hast du vielleicht eben etwas anderes.
Aber dann habe ich vielleicht etwas anderes, genau. Und aufs Fernsehen bin ich ja nicht angewiesen. Ich bin ja zum Fernsehen gegangen, ich bin zu der Arena gegangen und habe gesagt, schaut, ihr braucht mich. Wenn ihr es dann auch wisst, dass ihr mich braucht, dann könnt ihr mir anrufen und haben ein Kärtchen gegeben. Und irgendwann haben sie angerufen und dann bin ich zu der Arena und dann hat eins andere gegeben und irgendwann bin ich dann jetzt noch bei Michi Elsner gelandet und das finde ich cool, aber ich möchte nicht wirklich einfach nur noch beim Fernsehen sein. Ich glaube, das wäre
es wirklich nicht. Das ist ein guter Entscheid. Jetzt haben wir ja von dir sehr vieles erfahren. Wir haben auch von deiner Jugendzeit, wie das tätig war und so. Und jetzt hast du wie alle anderen Leute auch ein Privatleben. Und ich weiss, du machst das so, wenn ich das nach meinen Möglichkeiten auch mache, ein Privatleben ein bisschen rausbehalten, außerhalb der Medien und nicht viel darüber sagen. Wieso machst du das? Weil es gibt ja andere, die das Gegenteil machen, oder? Die alles ausbreiten, die der Schweizer illustriert, die eigene Wohnung zeigen, Heiratsantrag machen, öffentlich beim Fernsehen.
Ja, gell, das wäre nicht binär, hat offenbar
auch gemacht. Hat er das gemacht? Ja, das ist ja, von dort ist ja ein gutes Zeichen, auch jetzt im Zeichen in dieser Zeit, wo man wieder merkt, dass es viele Leute gibt, die homophob sind und die Angst haben vor den Schwulen, obwohl sich die ja nur gerne haben. Und von dem her ein gutes Zeichen, aber das ist ein Nebengleis. Einfach alles öffentlich machen, das ist nicht dein Ding.
Nein, ich glaube, da liegt auch wieder daran, dass ich ja nicht 20 war, als ich bekannt wurde, sondern schon etwas älter. Und es ist tatsächlich so, Leute, die in meinem privaten Umfeld nahe bei mir sind, die können ja nichts dafür. Ich meine, die können wirklich nichts dafür, habe ich eine grosse Schnur. Die können nichts dafür, dass ich den Andi Glarner duze. Die können nichts dafür, dass ich mit dem Uli Maurer irgendein Interview mache. Oder dass ich mit dem Victor Giacobo am 2 am Morgen irgendwo in einem einsamen Büro hocke und ihm Auskunft gebe. Da. Und die müssen sich dann nicht für das müssen schämen oder rechtfertigen. Ich muss die nicht in die Öffentlichkeit schleppen. Und alles, was ja sehr privat ist, ist dann auch wieder sehr unter der Gürtellinie. Hat ja immer sehr nahe auch mit meiner Vagina zu tun. Und das ist ja nicht das, was die Öffentlichkeit interessiert.
Wart's mal ab.
Ja, ja. Aber auch meine Vagina nie, wird nicht jünger und dann ist sie noch das, weniger interessant.
Ich weiss nicht, ob das eine Frage von der jüngeren oder älteren Vagina ist, aber einfach, dass es eine Vagina
gibt. Da weisst du ja natürlich sehr genau, Victor. Weil du bist ja ein Mann.
Du lenkst jetzt ein bisschen von deiner privaten Situation ab. Ich wollte nicht darüber reden.
Du bist ja auch
reden.
Teil von meiner privaten Situation, weil wir bezeichnen uns ja als Freunde.
Jetzt, ja, klar. Ich mache ja Podcasts nur mit Freundinnen und Freunden. Das ist ja, gehört ein bisschen zum Konzept. Ja. Aber du hast dich noch nie müssen wehren, aktiv, dass jemand wollte, im Privatleben von dir nodern und das ist in die Öffentlichkeit zehren.
Ja, also ich weiß es gar nicht. Es ist mir eigentlich auch gleich. Es ist mir eigentlich auch ein bisschen egal. Es ist einfach nicht spannend. Also ich bin ja nicht berühmt worden, weil ich irgendwie mit jemandem Sex habe oder keine Ahnung. Ich bin ja berühmt worden oder bekannt worden. Berühmt ist ein falsches Wort. Ich bin einfach bekannt worden in gewissen Kreisen, weil ich irgendetwas auf der Bühne erzähle. Und das hat ja dann nichts damit zu tun, was ich privat mache. Mhm. Und klar ist die Schweizer Illustrierte mal gekommen und dann haben wir halt im Hotelzimmer. Und das ist ja auch schon, hat ja auch eine gewisse Intimität. Haben wir halt dort Fotos gemacht, oder?
Genau. Also bis jetzt weiss also noch niemand, dass du in so einer radikalen, bewaffneten Lesbe-WG wohnst.
Ja, danke vielmals, dass du alles ausplauderst. Danke vielmals.
Ja, gut.
Jetzt hast du all meine heterosexuellen Fans.
Das ist jetzt einfach mein Primär. Irgendwie muss ich ja den Podcast noch verkaufen können.
Hast du jetzt alles vor den Kopf gestossen?
Da geht jetzt morgen ein Schlagzeil im Blick raus, eben, dass ich jetzt das eben veröffentlicht habe.
Was ja verrückt ist, im Blick ist ja jetzt der Jonas Breuer. Lieber Jonas Breuer, falls du das hörst, weil du bist ja mit Watson verbandelt. Du willst ja, dass Watson...
Es ist nicht nur
Arena.
Auf Watson, es ist auf Radio 24,
ja,
es ist
wo auch immer.
Auf iTunes.
Die Huren Arena wieder bei den Jungen bekannter macht, was ja gleich nicht passiert.
Du könntest doch jetzt die Arena gerade selber übernehmen.
Nein, natürlich nicht. Ich bin ja, nein, eben
das
genau nicht.
Das gäbe ein Debakel, aber ein huren lustiges.
Ja, dann wäre es einfach eine Satire-Sendung, oder? Ich würde lieber, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich würde lieber den Schawinski übernehmen. Das wäre ein bisschen mehr. Und Roger ist ja jetzt auch lang. Ich kenne ihn wirklich nicht persönlich, aber er ist ja jetzt langsam auch in dem Alter wie der Aschby.
Ist ein guter Freund von mir. Ja, ist Schawinski.
Ja, also, sagst du mal,
ich habe ihn ja erfunden.
Ja, genau, richtig.
Aber who cares?
Irgendwann mag er ja vielleicht nicht mehr und dann könnte er mir das übergeben. Und dann würden wir wirklich, er macht ja schon eine Satire-Sendung daraus, er wollte einfach provozieren. Und wir könnten es dann endlich wirklich in die Satire-Fraktion
Und ihr habt etwas Ähnliches. Ja. Ihr gehört euch beide gerne lieber reden als der andere.
Als dass wir zulassen, das ist so, genau.
Und ich habe gedacht, dass du ja, ich meine, du bist ja heute Abend jetzt da während dem Gespräch doch nicht so betrunken, wenn ich gedacht habe.
Ja, du hast einfach mir wollen Sachen entlocken, die ich in einem nüchternen Zustand nie würde sagen.
Du bist eigentlich recht du in der Bar im Casino bist eigentlich recht zum Saufen gewesen. Ich hätte noch ein bisschen müssen dort lassen müssen. Ja.
Ich bin trotzdem auch in der Betrunkenheit noch relativ kontrolliert. Das ist halt, wenn du von einem IQ von 160 dich auf 130 saufst, bist du halt gleich noch bei 130. Das ist einfach so.
Ist das so?
Ja, ja.
Echt? Ich tue mich immer Ruhe saufen. Ja, ich bin, glaube ich, gescheiter, wenn ich besoffen bin und nicht dümmer.
Das glaube ich. Dann denkst du plötzlich doppelt so viel.
Irgendwo bei einer Zahl würden wir uns dort finden.
Das ist wie beim Aufschlafen, das kann ich auch nicht. Ich kann mich nur abschlafen. Du kannst dich aufschlafen. Siehst, das ist wirklich, bei dir geht es nur aufwärts, wenn du irgendetwas machst. Bei mir geht es einfach immer nur abwärts.
Du darfst dich abschlafen?
Ja, also wenn immer, ich schlafe, ja.
Du, ich glaube, das ist jetzt ein Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden. Mati, es war lässig, mich zu schnurren und wie immer ein Vergnügen.
Danke vielmals, lieber Viktor.
Jaco Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.